Also das Rasen, da geht es in den seltensten Fällen darum, dass die Leute zu einem Termin oder zu einer Verabredung müssen. Eher spielen da so Themen eine Rolle, dass man eben gemeinsam im Auto ist, vielleicht gute Musik hört und dann eben den Kollegen zeigen will, wie gut man Auto fahren kann oder eben einfach wirklich einmal das Auto ein bisschen austesten will. Es werden auch selten gezielt Strecken ausgesucht, wo man das machen kann. Es passiert einfach auf der Fahrt, vielleicht am Samstagabend zum Ausgehen, am Wochenende, wenn man mit seinen Kollegen ein bisschen in der Gegend herumfährt, und dabei entwickeln sich dann diese Situationen, wo dann so stark aufs Gas gedrückt wird.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Bei so einer Geräuschkulisse kann man davon ausgehen, dass es sich hier um keine gewöhnliche Autofahrt handelt. Hier wird nicht einfach von A nach B gefahren. Hier geht es um PS, um Tempo, um das Auskosten von Speed, ums Rasen. Dass so ein Verhalten hinter dem Steuer gefährlich ist, zeigen die Unfallstatistiken zur Genüge. Abhalten lassen sich Raser davon trotzdem nicht. Und ich gendere bewusst nicht, denn es sind vor allem Männer, die gerne aufs Gas treten. Ich habe mich gefragt, was verführt Menschen überhaupt dazu, mit extremer Geschwindigkeit zu fahren? Ohne Rücksicht auf das eigene Leben oder das Leben anderer. Ist es der Nervenkitzel? Die Suche nach dem Kick? Eine Mutprobe? Was geht in den Köpfen von Rasern vor? Fragen, die ich Markus Petter gestellt habe. Als Verkehrspsychologe hat er in seiner täglichen Arbeit mit einigen Rasern zu tun. In seinen Kursen sitzen Menschen, die genau deswegen ihren Führerschein verloren haben. Ich bin Ornella Wächter. Willkommen bei Gut zu wissen, dem Podcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo Herr Petter, willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da sind.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Wir wollen ja heute vor allem über das Rasen sprechen. Davon liest man gefühlt täglich in der Presse. Erst kürzlich war ja ein 29-jähriger Oberländer mit fast 180 km/h im Milser Tunnel unterwegs. Erlaubt wären dort 100 km/h. Und kurz darauf wurde ein weiterer junger Mann, auch 29, mit 180 auf der Inntal-Autobahn geblitzt. Auch hier wären eigentlich nur 100 km/h erlaubt. Was verführt Menschen denn jetzt dazu, derart die Geschwindigkeit zu übertreten?
Die Gründe sind sicher sehr, sehr unterschiedlich. Zum einen kann es sein Zeitdruck, Stress, die Leute wollen schnell irgendwo hin. Oder aber natürlich auch, man möchte das Auto ausprobieren oder ausfahren. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man eben in der Gruppe unterwegs ist, mehrere Leute in einem Fahrzeug und einfach die gute Stimmung hat und dann einfach auch zeigen will, wie gut man vielleicht fahren kann. Also die Gründe sind hier äußerst unterschiedlich.
Ist es denn eigentlich so, dass das Rasen, wenn man jetzt Gefallen daran gefunden hat, dass es süchtig macht, also dieser Nervenkitzel einen süchtig macht, so ähnlich wie beim Drogenkonsum?
Sucht ist ein schwieriges Wort, aber auf alle Fälle ist es schon so, dass diese Suche nach dem Kick oder nach dem Besonderen durchaus ein Thema sein kann. Und wenn ein Autolenker das Gefühl hat, dass er eh nicht erwischt wird und es schon mehrfach gut gegangen ist, kann ihn das schon dazu verführen, dass er dann das ein oder andere Mal auch wieder stark aufs Gas drückt. Also von dem her keine Sucht, aber so eine Motivation, schneller zu fahren als erlaubt, lässt sich schnell finden.
Jetzt bei den zwei Fällen, die ich da vorab genannt habe, gibt es ja eine Gemeinsamkeit. Das betrifft in diesen Fällen zwei junge Männer. Auch das liest man eigentlich sehr oft, dass es vor allem vorwiegend junge Männer sind, die zu schnell fahren und das eben sehr gerne. Warum ist das eigentlich so?
Generell zeigen Unfallstatistiken und Statistiken zu Verkehrsauffälligkeiten, dass Männer hier deutlich stärker vertreten sind als Frauen. Zum Weiteren gehören eigentlich, oder besonders eben diese jungen Männer, zu einer Risikogruppe, weil einfach in diesem jungen Alter die Risikowahrnehmung und Risikoeinschätzung eine ganz andere ist und für junge Männer in vielen Teilen der Gesellschaft auch Autofahren etwas Besonderes ist und ein Prestige hat. Man identifiziert sich mit dem Auto. Man fährt ein teures, schönes Auto, will das natürlich auch zeigen und will das dann natürlich auch vielleicht nutzen. Und somit sind Männer in dieser Gruppe der Schnellfahrer deutlich häufiger vertreten als Frauen.
Ist das auch bei Ihnen in den Sitzungen so? Sie arbeiten ja als Verkehrspsychologe, das heißt, es kommen auch Menschen zu Ihnen, die eben zu schnell gefahren sind. Wie schaut das in der Praxis aus?
Generell haben Frauen deutlich geringeres Risiko bzw. sind deutlich weniger anfällig, Delikte im Straßenverkehr zu setzen. Gerade wenn es um Geschwindigkeit geht, sind schon junge Männer, junge Probeführerscheinbesitzer, die eben die am häufigsten vertreten sind. Und von der Persönlichkeit her gibt es da nicht die klassische Person, aber was sicher sehr oft eine Rolle eben spielt, dass schon Autofahren für diese Gruppe Menschen etwas sehr Besonderes und sehr Wichtiges ist. Das heißt, es besteht ein emotionaler Bezug zum Autofahren. Man definiert seine Persönlichkeit über das Autofahren und möchte dann natürlich auch über das Fahren sich selber darstellen. Und sehr häufig werden dann auch Fahrzeuge gefahren, die PS-stark sind und auch optisch etwas hermachen. Und damit das ganze Bild dann halt stimmig ist, drückt man halt dann auch öfter aufs Gas.
Ist eigentlich den NachschulungsteilnehmerInnen bewusst, dass sie auch etwas Gefährliches gemacht haben? Also nehmen sie irgendwie die Gefahr wahr, die beim Rasen entsteht, sei es für sich selbst oder auch für Unbeteiligte? Oder muss man das tatsächlich erst alles aufarbeiten, was das eigentlich für Folgen haben kann?
Es ist sehr unterschiedlich. Natürlich gibt es Kandidatinnen, denen völlig klar ist, dass sie hier ein Risiko eingehen und auch andere Menschen gefährden. Sehr häufig haben wir es aber schon mit einer Personengruppe zu tun, die ihr eigenes Fehlverhalten als okay beurteilt und eher das Problem in fremdem Fehlverhalten sieht. Das heißt, dadurch ist schon sehr häufig erst einmal mit den Nachschulungskandidatinnen zu klären, wo denn überhaupt die Risiken und die Gefahren liegen und was eigentlich für ein Risiko überhaupt eingegangen wurde. Und diese Risikoeinschätzung ist eben rein auch entwicklungspsychologisch, gerade eben bei jungen Männern, etwas, was deutlich anders ausschaut, nämlich auch etwas, diese Risikoentwicklung auch langsamer passiert.
Was haben Sie jetzt gemeint mit dem Fehlverhalten anderer, was jetzt eben die TeilnehmerInnen verorten? Heißt das, Sie sind der Meinung, Sie sind die guten Autofahrer und die anderen Verkehrsteilnehmenden nicht?
Generell haben wir in Österreich das Thema, dass sehr viele Autofahrer von sich glauben, dass sie sehr gute Autofahrer sind. Und das spiegelt sich natürlich auch in dieser Gruppe wieder. Den meisten ist überhaupt nicht bewusst, was es heißt, ein Fahrzeug zum Stehen zu bringen, wenn man 200 km/h fährt oder andere Geschwindigkeiten. Und auch wenn man sie mit ihrem Verhalten konfrontiert, kommen immer wieder Aussagen, sie hätten es ja im Griff gehabt und sie sind ja nur dort schnell gefahren, wo eh nichts passieren kann und es war nichts los, es war in der Nacht, es sind keine Fußgänger da oder es war die Autobahn, die leer war. Solche Sachen kommen immer wieder, die das eigene Fehlverhalten dann eben ja auf gut Deutsch schönreden sollen.
Die Nachschulungen, die Sie jetzt geben, welche Inhalte werden denn da jetzt besprochen?
Grundsätzlich wird geschaut, dass eben diese Themen, die zu einer Zuweisung führen, bearbeitet werden. Wenn es um Thema Geschwindigkeit geht, schaut man sich natürlich erstmal an, wie war der Delikt? Man lässt sich den Delikt erklären, lässt sich dabei auch ein bisschen erklären, wie wichtig Autofahren für die Person ist, damit man eben ein Gefühl kriegt, besteht da eine emotionale Bindung, macht er das vielleicht regelmäßiger, war es ein Ausrutscher, womit hängt es vielleicht zusammen? Und dann einfach versucht zu erarbeiten, dass ein Risikoverständnis in der Person wachsen kann, nennen wir es mal so. Zum Beispiel Anhalteweg berechnen ist ein einfaches Tool, um das einfach mal zu schauen. Und dann geht es ja auch immer darum, dass man mit dem Kandidaten, mit der Kandidatin erarbeitet, was bringt es, wenn ich das Verhalten ändere.
Zeigen sich denn die Teilnehmenden einsichtig? Kann man diesen Drang, zu schnell zu fahren, tatsächlich gut wegtherapieren, unter Anführungszeichen?
Für eine Therapie sind die Sitzungen im Zuge einer Nachschulung zu wenig. Aber man kann einen Anstoß geben und schlussendlich funktionieren tut es nur, wenn die Person selber will. Es gibt den Nachschulungskandidaten, der sagt, ah, ich möchte nie wieder so viel Geld für sowas ausgeben. Und dann gibt es Nachschulungskandidaten, denen ist die Zeit zu schade. Und dann kann man halt mit diesem Argument ein bisschen arbeiten. Was bringt es ihnen, wenn sie dieses Verhalten eben verändern? Also sehr, sehr, sehr unterschiedlich.
Ab wann wird man eigentlich zu einem Raser? Was ist sozusagen zu schnell?
Zu schnell ist jeder km/h, den ich mehr fahre als erlaubt.
Anders gefragt, ist jeder ein Raser, der zu schnell fährt?
Wovon man allgemein spricht beim Raser, sind die Geschwindigkeitslimits deutlich überschreiten. Grundsätzlich ist es aber schon so, dass eigentlich jegliche Geschwindigkeitsüberschreitung ein Risiko darstellt. Und von dem her eben auch niedrige Geschwindigkeitsüberschreitungen bestraft werden, aber halt in einem anderen Rahmen.
Geht es um Strafen für Autofahrer, die zu schnell fahren, wird gerne die Schweiz als Beispiel für extreme Strenge hergenommen. Halten jetzt strengere Gesetze auch eher vom Rasen ab oder sind das eher die engmaschigen Kontrollen?
Generell in der Forschung weiß man, Strafen brauchen eine ideale Strafhöhe. Sind Strafen zu niedrig, wird ein Gesetz nicht ernst genommen, weil es keine Konsequenz hat. Im Gegenzug dazu, ganz extreme Strafen, muss man auch ehrlich sein, verhindern keine Straftaten. Weil sonst müssten wir davon ausgehen, dass in Ländern, wo die Todesstrafe auf Mord zum Beispiel besteht, dass es dort keine Morde mehr gibt. Trotzdem passieren sie. Das heißt also, auch extreme Strafen sind nicht der einzige Schlüssel. Idealerweise sind Strafen so im mittleren Bereich ganz gut für die Akzeptanz. Was aber wichtig ist, dass die Personen und die Leute, die es betrifft, ein Gefühl haben müssen, dabei erwischt zu werden. Das heißt, die Kontrolldichte spielt hier eine ganz wesentliche Rolle. Strafen funktionieren nur dann, wenn auch eine hohe Kontrolldichte da ist. Und gleichzeitig braucht es aber dann auch noch Öffentlichkeitskampagnen, Imagekampagnen, damit einfach den Leuten auch bewusst wird, was das überhaupt bedeutet für einen selber, für andere, wenn man gewisse Risiken eingeht. Also von dem her braucht es ein Maßnahmenpaket. Der Weisheit letzter Schluss ist sicher nicht nur alleinig die Erhöhung der Strafen, es braucht mehr, damit das langfristig dann zu einer Veränderung führen kann.
Ja, Herr Petter, vielen Dank für das Gespräch und für den Besuch bei uns.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.